Herzlich willkommen zur ersten Folge eines Podcasts zum multiplen Wettbewerb im Hochschulsystem. Mein Name ist ja Martin Viada, ich bin Journalist für Bildung und Wissenschaft und habe einen spannenden Auftrag. Ich darf mit wechselnden Gesprächspartnern ein Phänomen ergründen, das nicht nur, aber gerade das Hochschulsystem prägt. Den Wettbewerb in all seiner Komplexität. Individuelle und kollektive Akteure, die auf mehrfache Weise miteinander konkurrieren, aber mitunter gleichzeitig auch zusammenarbeiten. Akteure, die Wettbewerbsstrategien haben, die wiederum miteinander und gegeneinander laufen, mit intendierten und vielfach nicht intendierten Folgen. Und um deren Erforschung geht es auch in der Arbeit der DFG-Forschungsgruppe Multipler Wettbewerb, deren erste Förderphase gerade zu Ende gegangen ist und die zweite Förderphase startet jetzt mit Forscherinnen und Forschern aus der Soziologie, der Volkswirtschaft und der Betriebswirtschaftslehre, insgesamt 9 Teilprojekte an 9 Universitäten. In der ersten Folge heute beginnen wir mit einem Überblick über die Arbeit der Forschungsgruppe und über das zugegebenermaßen nicht ganz einfache Konzept des multiplen Wettbewerbs. Und bei diesem Einstieg hilft mir Uwe Schimank, Soziologe, Hochschulforscher und Professor im Ruhestand an der Universität Bremen. In beiden Förderphasen übrigens mit einem Projekt dabei. Hallo, Herr Schimank.
Hallo.
Wir starten, Herr Schimank, in das Gespräch, in dem ich erstmal ganz persönlich werde. Wie wird man eigentlich ein Hochschulforscher, der sich mit dem Konzept des multiplen Wettbewerbs beschäftigt? Stellt man sich das so vor, wenn man ins Studium der Soziologie startet?
Ich nehme an, dass ich eine große Ausnahme bin, denn es ist ganz anders gewesen. Ich habe bis nach meiner Promotion nie etwas mit Wissenschafts- und Hochschulforschung zu tun gehabt, auch nicht während des Studiums, sondern ganz andere Themen gehabt. Dann habe ich mich beworben an das neu gegründete Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln, von Renate Mainz gegründet, gehörte zu denjenigen, die sie eingeladen hat, um zu schauen, ob ich ein geeigneter Mitarbeiter in der ersten Phase sein könnte. Den Eindruck hat sie gewonnen und ich dachte, als ich hinfuhr, ich hatte ja das Institutsprogramm natürlich bekommen, wusste also, worüber dort geforscht werden sollte. Es waren hauptsächlich in dieser ersten Phase sogenannte staatsnahe gesellschaftliche Sektoren. Das Rechtssystem, das Gesundheitssystem und auch das Wissenschaftssystem. Ich war der Meinung, auch aus dem Vorstellungsgespräch, ich war der Meinung, dass Renate Mainz mich auf das Rechtssystem ansetzen würde und erfuhr an meinem ersten Arbeitstag, nein, ich werde jetzt Wissenschaftsforscher. Das ist also ganz unfreiwillig gewesen, so gesehen. Ich habe mich
waren
aber
Sie da, waren Sie da traurig drüber zunächst oder war das okay?
Es war eigentlich völlig okay. Ich hatte mich zwar schon ein bisschen vorher ins Rechtssystem eingearbeitet, da kannte ich auch ein bisschen mehr darüber, aber ich fand es dann eigentlich nach ganz kurzer Zeit okay. Und als ich dann begonnen habe, mich mit dem Wissenschaftssystem zu beschäftigen, fand ich es schnell viel interessanter als das Rechtssystem.
Sie haben jetzt den Begriff System mehrfach benutzt bei System, da klingeln bei vielen dann gleich die Glocken. Als nächstes kommt dann der Begriff Luhmann einem in den Sinn. Sie haben sich ja viel mit Luhmann auseinandergesetzt in Ihrer Karriere als Wissenschaftler. Sind Sie ein, soll ich sagen, ein Systemtheoretiker im Sinne Luhmanns?
Nicht mehr, schon seit längerer Zeit nicht mehr. Ich habe während des Studiums in Bielefeld natürlich in meinem Hauptstudium ganz viele Lehrveranstaltungen von Luhmann besucht. Ich war auch in den ersten beiden Vorlesungen, die er gehalten hat. In Bielefeld war das damals in der Soziologie eigentlich verpönt, Vorlesungen zu halten. Das war ein altmodisches Lehrformat. Wir Studierenden haben Luhmann dazu gebracht, dass er eine systematische Vorlesung, Einführung in die Systemtheorie, Einführung in die Gesellschaftstheorie gibt, sind ja inzwischen auch als Autobahnuniversität als Audio erschienen, inzwischen auch als Buch erschienen. Das fanden wir ganz toll, weil bis dahin gab es von ihm ja nur eine Unmenge an Aufsätzen, die immer nur kleine Splitter sozusagen der Theorie unverbunden weitestgehend dargestellt haben. Wir wollten mal eine geschlossene, systematische Darstellung. Die hat er auch geboten. Das war ganz toll. Das heißt, Ich war schon ziemlich fasziniert von Lohmann. Ich bin es immer noch. Ich würde auch sagen, für mich ist er einer der drei größten Soziologen. Aber ich habe irgendwann gemerkt, insbesondere wenn man anfängt, empirisch über Gesellschaft zu arbeiten, dass man zwar mit vielen seiner systemtheoretischen Konzepte, insbesondere was funktionale Differenzierung und so weiter anbetrifft, sehr gut arbeiten kann. Ich verwende sie weiterhin. Aber dass die Grundvorstellung, zu der er in seiner zweiten Phase der Entwicklung seiner Systemtheorie gekommen ist, nämlich dass soziale Systeme sogenannte autopoietische Kommunikationszusammenhänge sind, das heißt, es geht um Kommunikation, nicht um Handeln als allererstes. Handeln tun Akteure und das sind für ihn dann nur kommunikative Konstrukte. Damit konnte ich mich dann nicht anfreunden, insbesondere weil das dann empirisch sehr viel schwieriger wird. Und das war der Hauptgrund, dass ich zwar viele seiner Konzepte weiterhin benutze, aber auf eine akteurtheoretische Basis versuche zu stellen.
Und Akteure sind natürlich sowohl im Hochschulsystem als auch im Wettbewerb besonders wichtig. Was fasziniert Sie am Hochschulsystem, am Wissenschaftssystem? Was ist das, was dort die Spannung Ihrer Forschung oder was Sie besonders spannend finden in der Forschung?
Also das, was mich lange Zeit und immer noch stark fasziniert und insbesondere am Anfang fasziniert hat, war, dass Hochschulen ja, wenn man so will, Organisationen sind, in denen, wieder mit Luhmann gesprochen, zwei gesellschaftliche Teilsysteme koexistieren, nämlich das Wissenschaftssystem, sprich Forschung, und das Bildungssystem, oder bei ihm heißt es Erziehungssystem, sprich Lehre. Und meine Habil, die ich dann auch noch am Max-Planck-Institut geschrieben habe, da geht es genau darum, dass in der Phase ab Mitte der 70er Jahre in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern, die Lehre gewissermaßen die Forschung immer stärker verdrängt hat. Das war meine These, in zeitlicher Hinsicht, aber auch was die Verwendung von Finanzen und Ähnliches anbetrifft. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die gibt es bei kaum anderen Organisationen und bei kaum anderen gesellschaftlichen Teilbereichen oder Teilsystemen. Die fand ich spannend bis heute. Und danach hat mich begonnen zu interessieren, das war bis dahin eigentlich gar nicht so stark, das Thema Hochschulgovernance, was ja so Mitte der 90er Jahre auch international dann ein Leitbegriff wurde für sogenannte Reformen, die in Hochschulsystemen vieler Länder begonnen wurden. Und das fand ich spannend, weil ich da auch wieder mein Interesse an Organisationssoziologie ein ganzes Stück weit mit hineinbringen konnte. Und weil natürlich da dann diese spannende Frage aufgekommen ist, die jetzt auch von uns als multipler Wettbewerb betrachtet wird, nämlich wie viel Wettbewerb kann Wissenschaft vertragen? Wann wird er sozusagen unverträglich? Und was kann Wettbewerb überhaupt Gutes im Wissenschaftssystem bewirken? Das ist ja die Zeit gewesen, in der überall das Schlagwort Neoliberalismus als Prägung aller gesellschaftlichen Teilbereiche im Grunde herauskam, gerade auch des sogenannten öffentlichen oder öffentlich finanzierten Sektors. New Public Management ist dann sozusagen die Umsetzungsform davon gewesen. Und die begann ja in den USA, in Großbritannien, in Neuseeland, Anfang der 80er Jahre mit Reagan und Thatcher und anderen. Und Deutschland war ein Nachzügler, ist im Grunde erst Ende der 90er Jahre richtig, also jenseits bloßen Geredes, in der praktischen Umsetzung von neuen Hochschulgesetzen und Ähnlichem richtig darauf, eingestiegen.
Deutschland ist ja oft Nachzügler in vielen gesellschaftlichen Entwicklungen. Anfang der 2000er Jahre war es, glaube ich, dass dann dieser Begriff die entfesselte Hochschule
Ja.
geprägt wurde, vor allem durch das Zentrum für Hochschulentwicklung, ein Joint Venture gegründet damals zwischen Hochschulrektorenkonferenz und Bertelsmann Stiftung. Und das ging natürlich ganz stark in diese Richtung. Und wir sollten gleich über Wettbewerb sprechen, Herr Schimank. Aber wir sollten zunächst einmal klären, was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Wettbewerb und multiplen Wettbewerb? Ich habe es schon ein bisschen angedeutet. das hat viel mit Verschachtelung zu tun, aber vielleicht können Sie ein bisschen was dazu sagen, weil dieser Begriff war mir, bevor ich von der Forschungsgruppe hörte, neu, multipler Wettbewerb.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass das tatsächlich eine Wortneuprägung gewesen ist, die Georg Krücken, derjenige, der die Grundidee zu der Forschungsgruppe gehabt hat, eingebracht hat in die Diskussion. Georg Krücken ist ja kürzlich leider verstorben, was ein großer Verlust nicht nur für die Wissenschafts- und Hochschulforschung, sondern auch für die Soziologie darüber hinaus ist und ein ganz großer Verlust natürlich für die Forschungsgruppe. Wir
Er
werden
war der
jetzt nicht weiter.
Er war der Koordinator in der ersten Förderphase.
Er war der Sprecher in der ersten Förderphase. Er hat die Grundidee dazu gehabt. Er hat dann auch den Rahmenantrag, der bei so einer Forschungsgruppe immer sehr wichtig ist, weil sozusagen Kohärenz der Einzelprojekte, die da drin sind, da drin zum Ausdruck gebracht werden muss. Er hat auch noch überzeugend die Begehung mitgemacht, die wir, um in die zweite Phase zu kommen, bei der DFG Anfang diesen Jahres hatten. Anfang Januar war das. Und ganz kurz danach, wenige Tage danach, wurde ihm dann eine Diagnose gestellt, die nichts Gutes verhieß. Er hat die Hoffnung nicht aufgegeben und es gab auch medizinische Behandlung, aber jetzt ist es dann doch leider zu Ende gewesen.
Und wir denken an ihn und gleichzeitig ist es so, dass es, glaube ich, ganz in seinem Sinne ist, dass es jetzt mit der Forschungsgruppe eben in diese zweite Phase hineingeht. Ich wusste das auch nicht, dass der Begriff eine multiple Wettbewerb, dass das eine möglicherweise eine neue Gründung war, eine neue Konzeption, eine neue Erfindung war von Herrn Krücken. Was bedeutet denn dieser Begriff jetzt? Im Unterschied zu einem nicht multiplen Wettbewerb, Herr Schimank.
Vielleicht sage ich erstmal, was Wettbewerb bedeutet. Da hängen wir uns eng an ein soziologisches Konzept von Georg Simmel, also einem der Klassiker des Faches, der über Wettbewerb oder Konkurrenz, die beiden Begriffe kommen beide bei ihm vor, spricht. Das ist im Grunde, wenn man es analytisch auf die kleinste Form bringt, ist das erst einmal eine Triade, also eine Verknüpfung von mindestens drei Akteuren. Nämlich mindestens zwei, die miteinander in einem Wettbewerb stehen, und einem dritten, um dessen Gunst sie buhlen. So schön heißt das bei Simmel dann. Also zum Beispiel zwei Wissenschaftler aus demselben Fach, die Geld haben wollen von einer Förderorganisation für ihr Forschungsprojekt. Und die Förderorganisation ist dann der dritte, die, sofern sie nicht Geld genug hat, beiden etwas zu geben, die beiden dann mit der Situation der Knappheit konfrontiert und vielleicht nur einen von beiden fördern kann oder beide, aber beide kriegen dann weniger. Also das ist Wettbewerb. Beide wollen sozusagen das bekommen, was sie eigentlich denken, dass sie brauchen. Und das ist aber keineswegs selbstverständlich, sondern umkämpft. Multipler Wettbewerb heißt jetzt erstmal, dass ein bestimmter, bleiben wir bei der Figur, ein bestimmter Wissenschaftler nicht bloß in einem Wettbewerb steckt, sondern zur gleichen Zeit auch noch in anderen. Und der wichtige Punkt ist, das ist eigentlich erst noch mal eine Trivialität und längst nicht immer hat es Auswirkungen. Insbesondere dann nicht, wenn das Geschehen in einem Wettbewerb, in dem jemand steckt, nicht besonders relevant ist für das, was er in einem anderen Wettbewerb macht oder nicht macht. Wenn wir ein anderes Beispiel nehmen, viele Menschen, die stecken in einer beruflichen Karrierekonkurrenz, das ist der eine Wettbewerb, und sie sind gleichzeitig Freizeitsportler und da auch immer wieder in Wettbewerbssituationen, sie wollen gewinnen, drin. Also zwei Wettbewerbskonstellationen gleichzeitig in der Lebensspanne dieser Menschen. Meistens haben diese beiden Wettbewerbe nichts miteinander zu tun. Es ist was anderes, wenn der Freizeitsportler immer ambitionierter wird, immer längere Trainingszeiten hat und darunter seine berufliche Karriere leidet. Das wäre dann ein multipler Wettbewerb in unserem Sinne. Das heißt, das Entscheidende ist, das, was in einem Wettbewerb geschieht mit der Person und was die Person in diesem Wettbewerb tut, muss folgenreich sein für das, was ihr in dem anderen Wettbewerb an Möglichkeiten, aber auch an Einschränkungen passiert.
Vielleicht können wir noch ein wissenschaftsnahes Beispiel dazu nehmen. Ein Wissenschaftler, der gleichzeitig zwei DFG-Förderanträge stellt. Ist das schon ein multipler Wettbewerb, wenn er dann meinetwegen zwei unterschiedliche Anträge am Laufen hat? Oder ist das noch unabhängig voneinander? Gibt es dann schon Wechselwirkungen?
Das ist auch schon multipler Wettbewerb. Das ist dann ja der Fall. Allerdings ist es einer, bei dem jemand mit sich selber sozusagen im Wettbewerb steht. Aber man sieht da schon einen Aspekt, wie ein Wettbewerb auf einen anderen sich auswirken kann, nämlich Zeit. Zeitliche Ressourcen, die ich habe, um den einen Antrag zu schreiben und möglichst gut zu schreiben, damit er Erfolgschancen hat, die fehlen mir für den anderen Antrag. Und dasselbe Beispiel leicht abgewandelt wäre, ich will einen Forschungsantrag schreiben, der durchgeht, und ich will einen Aufsatz schreiben, der in einem reputierten Fachjournal sozusagen veröffentlicht wird. Auch da habe ich wieder Zeitknappheit als Problem. Insofern sind das auch schon multiple Wettbewerbe. Wir interessieren uns allerdings mehr für solche multiplen Wettbewerbe, bei denen eben verschiedene Personen miteinander konkurrieren.
Können Sie da auch ein Beispiel nennen, was das sein könnte?
Ja, wir könnten zum Beispiel sagen, also wenn ein Wissenschaftler sich in mehreren Wettbewerben gleichzeitig bewegt, also zum Beispiel in der Tat Förderanträge einreicht und ausarbeiten muss dafür. Das ist der eine Wettbewerb, der Förderwettbewerb. Das zweite ist der Aufsatzwettbewerb, den ich auch schon angesprochen habe. Und das dritte ist der Bewerbungswettbewerb, wenn er sich auf eine ausgeschriebene Professur bewirbt. In allen drei Situationen steht er in Konkurrenz mit anderen,
Die aber
die.
nicht dieselben Akteure sind zwangsläufig. Das können
Nein, das
unterschiedliche
sind sie
sein.
keineswegs. Das sind sie keineswegs. Das heißt, die Multiplizität von solchen Wettbewerbskonstellationen kann auch dadurch geschaffen sein, dass ein einziger Akteur in den beiden oder in meinem Beispiel den drei Konstellationen identisch ist. In jeder der drei Konstellationen können ihm andere Konkurrenten sozusagen entgegentreten. Aber kommt natürlich auch immer mal wieder vor, dass die Person, die mit mir um eine bestimmte Fördersumme konkurriert, gleichzeitig mit mir um eine bestimmte Professur konkurriert, weil sie sich darauf auch beworben hat.
Es gibt oder es gab in dem Antrag verschiedene Begriffe, die eine Rolle spielen. Der eine ist der Begriff Positionierung, ein anderer Dynamik und ein dritter Folgewirkung und da die Unterscheidung zwischen intendierten und nicht intendierten Effekten. Vielleicht können wir so ein bisschen noch über diese Begriffe sprechen. Was bedeutet Positionierung in dem Zusammenhang?
Positionierung bedeutet, dass sich ein Handelnder, der merkt, dass er in einem multiplen Wettbewerb drin ist, sich überlegen muss, wie er das am geschicktesten macht. Und da gibt es ja eine ganze Spanne von möglichen Handlungsmöglichkeiten. Die radikalste ist, er zieht sich aus einem der beiden Wettbewerbe zurück,
Um
weil
sich
zum
zu
Beispiel.
konzentrieren auf den einen.
Genau, das Konzentrieren auf den einen. Also zum Beispiel, ich schreibe nicht gleichzeitig an einem Forschungsantrag und an einem Aufsatz, sondern sage eins nach dem anderen. Auch wenn es mir lieb wäre und wichtig wäre, dass ich beides so schnell wie möglich herankriege.
Das heißt, ich entziehe mich dem multiplen Wettbewerb.
Richtig, das ist die extremste Form des Umgangs mit einer Situation multiplen Wettbewerbs. Manchmal ist es eine Form, die angesagt ist, die das Vernünftigste ist, was man tun kann. Aber natürlich gibt es andere Formen, bei denen ich im Wettbewerb drin bleibe und dann zum Beispiel entscheiden muss, welche Prioritäten setze ich. Welcher der Wettbewerbe ist mir wichtiger? Und wenn ich das sagen kann, dann kann ich auch meine zeitlichen Ressourcen, meine sonstigen Ressourcen entsprechend aufteilen. Ich kann aber auch versuchen, darauf hinzuarbeiten, dass zwei Wettbewerbe sich möglicherweise positiv wechselseitig bestärken. Also wenn ich einen tollen Aufsatz zur richtigen Zeit publiziere und das in meiner Bewerbung für eine Professur noch mit unterbringen kann, dann stärkt das meine Bewerbung.
Und der
Und
Begriff
wenn ich auf einer Professur gelandet bin, dann habe ich bessere Chancen, Drittmittelanträge durchzukriegen. Das heißt, es gibt auch positive Multiplizitäten.
Über die positiven und die negativen Effekte sollten wir gleich noch sprechen. Ganz kurz der Begriff Dynamik. Was bedeutet das?
Dynamik bedeutet, dass ja wir zwar im ersten Schritt immer auf einzelne Akteure schauen und deren Wettbewerbsverhalten, so wie wir es bis jetzt hier auch getan haben, dass uns aber natürlich nicht einzelne Akteure interessieren, sondern uns interessiert letztlich, was die Wissenschaft als Ganze oder ein großer Teilbereich der Wissenschaft, zum Beispiel ein Fach, wie sich das entwickelt, wenn typischerweise die in dieser Einheit agierenden Wissenschaftler sich durchaus eben gleichartig oftmals verhalten in bestimmten Situationen, was dann zum Beispiel zu einer Art ruinöser Konkurrenz auch führen kann, wo am Ende keiner mal was davon hat, sondern sich alle gegenseitig sozusagen in die Ecke drängen.
Also wir haben es zu tun mit einem Wettbewerb, der in sich verschachtelt ist und wo die Akteure sich gegenseitig auch in eine Spirale hineinbegeben können, in ihrer Verschachtelung eine Spirale. Und das Ganze führt dann eben zu einem Wettbewerb auf mehreren Ebenen, mit unterschiedlichen Akteuren und manchmal widersprüchlichen Ergebnissen, sage ich erstmal vorsichtig.
Genau, also aus den Dynamiken, also daraus, was, wenn man so will, das handelnde Zusammenwirken vieler Wettbewerbsakteure in einem bestimmten Feld, also sagen wir in der Teilchenphysik, oder in der deutschen Wissenschaft, um eine andere Abgrenzung zu nehmen, was viele Akteure, in so einem Feld gemeinsam hervorbringen. Und natürlich gemeinsam heißt sofort, das Endergebnis, kann gar kein intendiertes sein. Weil intendieren kann ich immer nur das, was ich in meinem Nahbereich einigermaßen beeinflussen kann.
Nein, man muss da vielleicht auch nochmal unterscheiden zwischen, was wir mit intendierten Folgen meinen. Meinen wir die intendierten Folgen einer Wissenschaftspolitik, die zum Beispiel den Wettbewerb zum Paradigma macht, weil sie sagt, so, wir wollen gerne dadurch, dass das Wissenschaftssystem irgendwie dynamischer machen, schneller machen, leistungsfähiger machen? Oder reden wir von intendierten Effekten auf der individuellen Ebene oder auf der Akteursebene? Da ist es sicherlich genauso, wie Sie beschreiben, dass Wettbewerb in seinen Effekten nicht wirklich planbar ist. Aber vielleicht gucken wir ruhig mal mit der Vogelperspektive erstmal drauf. Wir haben diese Situation des multiplen Wettbewerbs. Sie haben das beschrieben, der auch in den Nullerjahren vor allem nach Deutschland eingekehrt ist, sehr viel stärker geworden ist in der Wissenschaftslandschaft auch, mit dem Ziel, Wissenschaft effektiver zu machen, auch beides effizienter und effektiver zu machen. Das ist ja sozusagen die intendierte positive Folge gewesen. Was lässt sich denn darüber sagen jetzt, grosso modo? Also hat das funktioniert?
Das ist eine ganz schwierige Frage, weil es Studien, die das im Großen und nicht bloß an Fallbeispielen, die Folgen nachzeichnen können, nicht so einfach sind. Man hat ja versucht, zum Beispiel zu sagen, okay, jetzt ist die Exzellenzinitiative gestartet. Nach der ersten Phase wollen wir mal wissen, war das eigentlich eine gute Sache? Und dann hat man versucht zu gucken, naja, sind an den Exzellenzclustern jetzt, ist das Publikationsvolumen hochgegangen? Sind mehr Texte und Artikel in renommierten Zeitschriften platziert worden, als das vorher war, von denselben Wissenschaftlern? Gab es wissenschaftliche Durchbrüche? Als eine Form natürlich etwas von etwas, das sehr intendiert ist, aber natürlich schwierig zu erreichen ist. Und zu all diesen Fragen gibt es keine letztlich verlässlichen Antworten. Es gibt manchmal Beispiele, anhand derer man sagen kann, naja, das erscheint schon als eine positive Folge. Das Problem ist nur, dass dann die nächste Gegenfrage kommt, wäre diese positive Folge nicht auch passiert, wenn es das Exzellenzcluster nicht gegeben hätte? Und dann gibt es wieder eine schwierige Frage. wo man fragen muss, naja, brauchten die Wissenschaftler, die diesen Durchbruch erzielt haben, brauchten die tatsächlich ein Exzellenzcluster? Hätte nicht auch ein SFB genügt? Hätte nicht auch ein noch kleineres Format genügt? Ist nicht vielleicht das Exzellenzcluster eher eine Behinderung gewesen, weil man da mit so vielen anderen Leuten sich abstimmen muss, dass man die eigene Forschungslinie gar nicht mehr verfolgen kann? Eine der, wie ich sagen würde, häufig beobachtbaren, eher negativen Folgen dieser großen Forschungsverbünde, auch schon von SFBs, aber erst recht von Clustern, ist ja, dass ganz viele Leute, damit man sie reinkriegt, damit man auch ihre Reputation sozusagen reinkriegt, um das Cluster erfolgreich durchzubringen, dass ganz viele dieser Leute quasi gedrängt werden, nicht ihre beste Forschungsidee zu verfolgen, sondern ihre drittbeste, weil die in dieses Cluster passt, und da genau hineingehört.
Jetzt muss ich natürlich eine indiskrete Frage stellen. Gilt das auch für die DFG-Forschungsgruppe Multipler Wettbewerb? Auch die bewegte sich ja in einem Wettbewerb, um überhaupt den Antrag durchzubekommen. Was bedeutet das dann so für intendierte und nicht intendierte Effekte? Ist eine gemeine Frage. Müssen Sie jetzt nichts zu sagen, Herr Schimank, aber die stellt sich natürlich bei dem Thema dann sofort.
Die stellt sich natürlich, das muss man auch selbstreflexiv durchaus überlegen. Da könnte ich jetzt sehr vieles dazu sagen, was ich vielleicht nicht sagen sollte und möchte. Aber ich kann, glaube ich, pauschal sagen, also im Grunde geht es ja darum, fängt man an, sich opportunistisch zu verhalten, wenn man so einen größeren Verbund sozusagen haben will. Die Frage kann man aber auch schon stellen, fängt man an, sich opportunistisch zu verhalten, wenn man ein einfaches Einzelprojekt versucht, irgendwo durchzukriegen. Es gibt viele Formen von Opportunismus in der Wissenschaft. Eine der negativen Seiten von zu viel Wettbewerb ist, dass dadurch zu viel Opportunismus erzeugt wird. Es gibt aber harmlosen Opportunismus, wo es dann heißt, das sind ja so typische Überlegungen, wenn man einen Antrag schreibt, wen müssen wir denn zitieren, der ein potenzieller Gutachter sein könnte und sich sonst auf den Schlips getreten fühlt, wenn man ihn nicht zitiert. Natürlich macht man so etwas. Das nenne ich aber erstmal harmlos, weil in den meisten Fällen ist es eigentlich gar nicht nötig gewesen. Die wenigsten Leute sind so eitel, dass sie als erstes in jedem Antrag, den sie begutachten, gucken, ob sie zitiert worden sind. Aber es gibt natürlich problematischere Formen von solchem Opportunismus. Und wie gesagt, die allerproblematischste in meinen Augen ist, dass gerade die besten Forscher und Forscherinnen, die mit den tollsten Ideen, oftmals genau diese Ideen da nicht einbringen können, sondern eher langweilige, in Anführungsstriche, Mainstream-Forschung machen müssen, die dann nur noch ausgegeben wird als Avantgarde, weil das muss man ja schon tun, wenn man ein SFB oder auch eine Forschergruppe durchkriegen will.
All das, sagen wir nochmal, hat natürlich nichts mit der DFG-Forschungsgruppe zum multiplen Wettbewerb zu
Nein,
tun.
nein.
Das gilt da alles natürlich gar nicht. Aber vielleicht geben Sie mir doch mal die Gelegenheit und nennen Sie so ein paar der Forschungsfragen in den Teilprojekten. Einfach nur so ein kleiner Überblick. Wir müssen gar nicht, wir können jetzt nicht in ein paar Minuten komplett alle Forschungsfragen aus der ersten Förderphase nennen, geschweige denn aus der zweiten. Aber vielleicht so ein subjektiver Überblick über aus Ihrer Sicht spannende Forschungsfragen.
Die werden ja andere dann auch noch in anderen
Genau.
Gesprächen genauer geschildert bekommen. Mir liegen natürlich ein bisschen die soziologischen Projekte näher. Wir haben ja in der Forschungsgruppe soziologische und wirtschaftswissenschaftliche, sowohl VWL als auch BWL in der ersten Phase gehabt und haben das jetzt auch weiterhin in der zweiten Phase. Also nehmen wir das Projekt, das Georg Rücken geleitet hat. Da ging es darum, dass solche großen Wettbewerbsverfahren wie die Exzellenzinitiative es ja in gewisser Weise auch für Lehre gab, nicht nur für Forschung. Also der Qualitätspakt Lehre und ist etwas, wo die Hochschulen ja auch aufgefordert wurden, innovative Lehrkonzepte zu erstellen und sich damit zu bewerben und dafür Geld zu bekommen. Eine der interessanten, letztlich nicht überraschenden, aber in der Art und Weise, wie es stimmt, sozusagen auch ein bisschen nachdenklich stimmenden Ergebnisse aus dem Projekt in der ersten Phase ist gewesen, dass die Hochschulen, insbesondere die Leitungen, sehr viel mehr Aufmerksamkeit der Exzellenzinitiative als dem Pendant in der Lehre gewidmet haben. In der Exzellenzinitiative ist die Clusterbildung und alles, was damit zusammenhing, Chefsache gewesen. Das heißt, da war immer der Unipräsident oder Rektor bis ins Letzte beteiligt und ließ sich regelmäßig Rapport erteilen, wie steht's denn nun und ähnliches mehr. Um diese Lehranträge haben sich Leute drei Ebenen tiefer in der Hierarchie gekümmert. Irgendwo in der zentralen Verwaltung im Bereich Lehre dann etwas gemacht. In den Interviews kam teilweise raus, wenn man die Rektoren oder Präsidenten nach diesen Projekten fragte, dass sie gar nichts sagen konnten. Die waren manchmal überrascht und wussten gar nicht, haben wir da eigentlich eins gehabt oder haben wir eins oder haben wir keins. Das ist schon ein Ergebnis, woraus das Projekt von Georg Rücken unter anderem sich überlegt hat, man müsste eigentlich empfehlen, dass diese beiden Arten von Wettbewerben, die, wie gesagt, in der Sicht der Hochschulleitung eben nicht multipel waren, dass man die enger miteinander verknüpfen müsste. Das heißt, im Clusterantrag sollte auch etwas über Lehre stehen, was man sich für Auswirkungen daraus auf die Lehre überlegt. Und umgekehrt sollten bei den Lehranträgen auch die Verbindung zu Forschung drin sein.
Entschuldigung, das Spannende ist ja, auch da sind wir ganz schnell wieder in den Opportunismen drin, nicht? Dann schreibt man irgendwas zum Thema Lehre rein,
Klar.
in den Forschungsantrag, weil es jetzt verlangt wird. Das heißt aber noch lange nicht, dass man das dann ernst nimmt.
Das ist völlig richtig. Da käme es dann eben auf die Gutachter an. Und da käme es auch darauf an, dass die Gutachter das für ein wichtiges Kriterium halten und nicht so forschungsversessen sind, dass die Lehre für sie gar keine Rolle spielt.
Übrigens, spannend. Die Rolle der Gutachter im Wettbewerb, haben Sie sich auch genau angeschaut in der in der Forschungsgruppe und in den Teilprojekten? Weil
Ja,
das sind ja die
also.
Akteure, die im Wettbewerb stecken, und es gibt die Akteure, die begutachten. Und witzigerweise in unserem Wissenschaftssystem wechseln diese Rollen ja auch gerne mal, dass man in dem einen Projekt Antragsteller ist, konkurriert um Mittel, und im nächsten Projekt ist man selber Gutachter. Und darf entscheiden, wer es kriegt.
Ganz richtig. Also wir haben uns nicht direkt um die Gutachter gekümmert, in dem Sinne, dass wir zum Beispiel Projekte gemacht hätten, in denen wir Gutachter befragt haben. Da gibt es auch Forschungen dazu, also sowohl zu den Gutachtern der DFG als auch zu anderen Gutachtergremien. Aber natürlich haben wir in unseren vielen Interviews mit Hochschulleitungen, aber auch mit einzelnen Wissenschaftlern, immer wieder ist die Sprache da auf die Gutachter gekommen. Also die Gutachter aus der Sicht dieser beiden sind schon ziemlich detailliert sozusagen rausgekommen. Und das wollten wir ja eigentlich auch wissen, weil die Gutachter sind ja die Dritten. Sie sind nicht diejenigen, die persönlich das Geld geben, aber wenn Sie der DFG empfehlen, dieser Cluster taugt etwas und dieser SFB ist nicht so interessant, dann versagt oder erteilt die DFG dann eben ihre Zustimmung.
Wie gesagt, wir werden auch viele andere Projekte noch mehr kennenlernen, genauer kennenlernen. Aber in den verbleibenden Minuten, Herr Schimank, erzählen Sie uns doch noch ein bisschen über Ihre eigenen Teilprojekte. In beiden Teilprojekten, sowohl in der ersten Phase, der abgeschlossenen Phase, als auch in der zweiten Phase, geht es um Fächer im Wettbewerb. In der ersten Phase noch nicht ohne, noch ohne den Zusatz international. Und jetzt in der zweiten Phase eben im internationalen Vergleich. Aber erstmal bleiben wir bei dem ersten Teilprojekt, der ersten Teilphase. Was bedeutet das denn, Fächer im Wettbewerb? Dazu haben Sie tatsächlich bisher noch nicht viel gesagt. Wir haben über Individuen gesprochen. Wir haben über Hochschulen, Institutionen gesprochen. Wie stehen denn Fächer im Wettbewerb?
Es ist eine spezielle Form von Wettbewerb, die auch in anderen Projekten noch bei uns betrachtet wird. Das ist eine Art von vertikaler Multiplizität. Nämlich diejenigen, die da im Zentrum stehen und die Links zwischen zwei Wettbewerben herstellen, sind die Hochschulleitungen. Die Hochschulleitungen sind zum einen Akteure, die selber im Wettbewerb stehen, nämlich mit anderen Hochschulleitungen. Sie wollen, dass ihre Hochschule besonders gut abschneidet im nationalen Vergleich, aber bei denen, die ambitioniert sind, dann auch im internationalen Vergleich. Und dazu guckt man auf die Rankings und auf vieles andere mehr. Damit ganze Hochschulen sozusagen erfolgreich in Wettbewerben sein können, brauchen sie aber natürlich die Unterstützung ihrer Wissenschaftler, die letztlich die Erfolge einfahren müssen, die sich die Hochschulleitungen dann ins Fenster legen können. Und das ist genau der Link. Das heißt, die Hochschulleitungen sind einmal Wettbewerber und zum anderen sind sie Dritte, die nämlich entscheiden können, im Wettbewerb ihrer Wissenschaftler und unter anderem ihrer Fächer, die sie an ihrer Hochschule haben, wer kriegt wie viel von den Ressourcen, die die Hochschulleitung zu verteilen hat. Und dann ist es natürlich naheliegend, dass die Hochschulleitung sagt, diejenigen Fächer, hier kommen wir dann jetzt zu den Fächern, diejenigen Fächer oder Teilfächer, die besonders vielversprechend sind, dass sie das, was zählt im Wettbewerb der Hochschulleitung wohlgemerkt, einbringen können, diejenigen Fächer fördern wir besonders, weil das können wir dann vorzeigen. Und andere Fächer, die das nicht so können, sind etwas draußen vor. Und wir sind zu dieser Projektidee letztlich gekommen, weil es ja eine lange Diskussion gibt in der deutschen, aber auch in anderen Ländern, hochschulpolitischen Diskussion darüber, dass bestimmte Fächer und Fächergruppen sozusagen notorisch klagen, dass sie schlecht
Also
wegkommen.
Geistes- und zum Teil Sozialwissenschaften.
Ganz genau, Geisteswissenschaften am deutlichsten, Teile der Sozialwissenschaften und dann gibt es noch eine Spezialkategorie, die sogenannten kleinen Fächer.
Ja.
Also die Fächer, für die es ja inzwischen eine spezielle Arbeitsgruppe gibt, die versucht, das Feld der kleinen Fächer im Blick zu behalten und Alarm zu schlagen, wenn wieder mal eines zu verschwinden droht. Und genau die wollten wir betrachten. Und bei den kleinen Fächern ist interessant, die gibt es auch in den Ingenieurwissenschaften, die gibt es auch in den Naturwissenschaften, Kristallographie beispielsweise. Und auch da geraten sie unter die Räder, obwohl sie eigentlich, jedenfalls wenn man dem Diskurs glaubt, als Naturwissenschaften auf der Siegerseite sozusagen
Und
stehen.
konnten Sie das nachweisen, dass tatsächlich bestimmte Fächer im Wettbewerb unter die Räder kommen? Ist das so? Also konnte man diese, ich sag mal, diesen Eindruck, den sicherlich viele haben, konnte man den in Ihrem Forschungsprojekt nachvollziehen?
Nein, das Bild ist viel komplizierter, was aber auch erstmal in gewisser Hinsicht eine Entwarnung ist. Also es ist nicht so, dass die Geisteswissenschaften Dauerloser sozusagen sind. Es gibt, nehmen wir nur die Geschichtswissenschaften haben eine durchaus lange Tradition von Sonderforschungsbereichen. Sie arbeiten auch in bestimmten Exzellenzclustern mit. Das heißt, die entsprechen da nicht dem Bild der Geisteswissenschaften, naja, die machen sowas nicht, die machen höchstens Einzelprojekte und können sich auf diese Art und Weise durchaus auch bei ihren Hochschulleitungen sehen lassen. Obwohl, wenn man so will, das offizielle Selbstbild des Faches immer noch ein stark individualistisches ist. Also der einzelne einsame Forscher, der nach 10 Jahren Archiv 600 Seiten vorlegt. Das gibt es ja auch dort, das soll es auch dort weitergeben. Aber es gibt eben auch diejenigen Historiker, die sich entweder mit anderen Historikern oder auch mit anderen Fächern zusammentun, um in Verbünden zu forschen. Und das sind diejenigen, die die Hochschulleitungen natürlich gerne sehen.
Und genau das ist ja das Spannende an Forschungsprojekten, wenn man am Ende, Herr Schimank, vielleicht zu Ergebnissen kommt, die man am Anfang so gar nicht erwartet hat, wie das in Ihrem Fall war. Und an welcher Stelle ist dann der Wunsch oder die Idee entstanden, da die internationale Perspektive mit dazuzunehmen?
Das ist zunächst mal eine Diskussion gewesen innerhalb der gesamten Forschungsgruppe. Das heißt, wir haben überlegt, was könnte eine weitere Zuspitzung und Erweiterung unserer gemeinsamen Fragestellung multiple Wettbewerbe sein, die von allen Projekten und auch von neu hinzukommen, es sind ja in der zweiten Phase auch drei Projekte neu dazugekommen. die für alle Projekte eine interessante und fruchtbare Erweiterung sozusagen bietet. Und da sind wir relativ schnell beim Thema Internationalität sozusagen angelangt. Und wir gehen es ja an auf zwei ganz unterschiedliche Weisen. Die einen Projekte auf die eine und die anderen auf die andere. Die eine Weise ist die, wie es beispielsweise in unserem Projekt über die Fächer ist, internationaler Vergleich. Das heißt, da ist Internationalität eigentlich kein Sachthema, sondern sie ist ein methodischer Trick, wenn man so will. Heißt konkret bei uns, also wir haben jetzt für Deutschland festgestellt, dass die Hauptwährung, mit der man bei der Hochschulleitung punkten kann, erstens Drittmittel sind, zweitens DFG-Drittmittel sind und drittens DFG-Verbundprojekte plus Exzellenzcluster sind, in dieser Zuspitzung. Wir wissen aber, dass das in anderen Ländern völlig anders aussieht. Großbritannien beispielsweise hat ja schon seit 20 Jahren und länger, seit dem Research Assessment Exercise, die ja inzwischen abgelöst worden ist, durch ein neues Verfahren, was aber in dem Punkt, den ich betonen will, keinen Unterschied macht. Da zählen Texte, da zählen Publikationen. Dass die Publikationen auf Drittmitteln oftmals beruhen, ist jedem klar. Aber woran die Qualität von Forschung festgemacht wird, ist dann letztlich die Qualität von Publikationen, die sich unter anderem, aber nicht nur, natürlich am Erscheinungsort dann zum Ausdruck bringt.
Wie passt da der ERC rein an der Stelle? Der ERC, könnte man sagen, hat ja diese Idee der DFG auf europäische Ebene gehoben.
Richtig, richtig. Das ist eine spannende Geschichte. Dazu gibt es ja schon andere Projekte, die das außerhalb unserer Forschungsgruppe betrachten. Aber der entscheidende Punkt ist, ein ERC-Grant zählt natürlich in Deutschland auch, weil es so renommiert ist, so schwierig zu bekommen ist und weil es viel Geld ist. Die Hochschulleitungen gucken auch auf die Menge des Geldes und nicht nur auf die Quelle. Aber der Punkt im Vergleich Deutschland-Großbritannien, den wir allerdings jetzt erst noch empirisch überprüfen müssen, ob wir da auf der richtigen Spur sind, ist, dass dort andere Fächer und Fächerkonstellationen möglicherweise zu den besser gestellten oder schlechter gestellten gehören, weil dort eben andere Kriterien angelegt werden, nämlich Publikationen und nicht Drittmittel.
Das wird natürlich extrem spannend, weil wir dann auch darüber sprechen, wie leistungsfähig ist ein Wissenschaftssystem insgesamt im Vergleich zu einem anderen und woran liegt das? An der Organisation des Wettbewerbs vielleicht? Was lässt sich daraus lernen? Zumindest wenn man nach gängigen Kennzahlen geht, ist das britische Wissenschaftssystem ja noch mal ein bisschen erfolgreicher als das deutsche, wenn wir uns anschauen, welche, zum Beispiel bei den ERC-Grants lagen die Briten bis zum Brexit vorne, ja. Nehmen wir auch die Zahl der internationalen Wissenschaftler, die nach Großbritannien gingen, im Verhältnis zu denen, die nach Deutschland gingen. Das heißt, spannende Fragen. Ja, warum ist das eigentlich so? Und hängt das vielleicht mit dem Wettbewerb zusammen? Da bin ich gespannt, ob Sie dann mal Antworten geben können an der Stelle.
Es hängt mit ganz vielen Elementen, die letztlich auch Wettbewerb prägen, zusammen. Das sehe ich genauso. Wir könnten uns ja jetzt vor allen Dingen dann solche Bewertungsverfahren, also
In den Fächern dann, ne?
in den Fächern und so an. Das ist natürlich nur ein Ausschnitt daraus. Aber es gibt ja ältere Forschung, die im Grunde gute Argumente schon dafür geliefert hat, warum Großbritannien oder die USA in bestimmten Hinsichten tatsächlich besser organisiert sind, was ihre Forschungsbedingungen anbetrifft, als Deutschland. Nicht in allen Hinsichten. In manchen könnten die sich auch von Deutschland was abgucken, aber so ist es doch ein Stück weit. Und in der Tat, das ist die spannende Frage, weil es letztlich die Gestaltungsfrage für Politiker ist.
Herr Schimmer, wir müssen zum Ende kommen dieser Erstfolge, in der wir einen Einstieg gemacht haben, gemeinsam in das Konzept des multiplen Wettbewerbs, auch in die Arbeit der unterschiedlichen Teilprojekte. Jetzt möchte ich Ihnen noch eine Frage stellen, die eigentlich eine Zumutung ist, weil Sie sie nicht mit "Es kommt darauf an" beantworten dürfen. Und zwar: Ist Wettbewerb im Wissenschaftssystem, im Hochschulsystem eine gute Sache?
Ich zögere deshalb, weil Sie meine Antwort vorweggenommen haben.
Das weiß ich.
Das haben Sie sich wahrscheinlich sogar vorher gedacht. Also die Antwort heißt dann ja etwas anders formuliert. Wettbewerb kann so oder so gestaltet sein. Wettbewerb kann eine bestimmte Intensität haben. Und von diesen Bedingungen hängt es ab, ob der Wettbewerb fruchtbar ist, in dem Sinne, dass er die Leute stimuliert und anregt und motiviert, oder ob der Wettbewerb droht, unfruchtbar zu werden. Und es gibt bestimmte Phänomene im deutschen, aber auch durchaus in anderen Wissenschaftssystemen, wo das der Fall ist. Also denken Sie an an die schöne App, die die Junge Akademie gemacht hat, wo man eintragen kann, Drittmittelsummen, die man bei bestimmten Wettbewerben bekommen kann, und den Zeitaufwand, den der Antrag einkostet, und die Erfolgswahrscheinlichkeit, die man hat, und wo man dann am Ende von der App ausgespuckt bekommt, lohnt es sich, in diesen Wettbewerb sich hineinzubegeben. Und ganz viele Wettbewerbe in Deutschland, eine ganze Reihe davon, lohnen sich in der Hinsicht nicht mehr. Das heißt, man steckt mehr Geld rein, mehr Zeit rein und Aufwand hinein, als die Sache es wert ist. Das ist dann ruinöser Wettbewerb, und vor dem sollte man sich schützen.
Und am Ende jeder Folge dieses Podcasts werde ich immer meinem Gesprächspartner, meine Gesprächspartnerin eine identische Frage stellen, es noch einmal ganz konkret an einem ganz anschaulichen Beispiel zu machen. Ein besonders greifbares Beispiel dafür, wie oder dass multipler Wettbewerb in der Praxis sichtbar wird, Herr Schimank.
Ich dachte, oder ich denke, das Beispiel, was wir schon angesprochen haben im Zusammenhang mit unserem Fächerprojekt, ist eigentlich ein sehr sinnfälliges, weil es auch eine komplexere Form ist als die einfachen Beispiele, die wir vorher hatten. Hier geht es ja darum, die eine Seite sind individuelle Akteure, also einzelne Wissenschaftler, die andere Seite sind Organisationen, also Universitäten. Das ist erstmal spannend zu sehen, was unterscheidet die eigentlich in ihren Wettbewerbspraktiken und Möglichkeiten, und wo bedienen sie sich eigentlich derselben Strategien. Und wenn man dann noch sieht, diese beiden Arten von Wettbewerber miteinander zu verknüpfen, so wie es in dieser vertikalen Multiplexität ist, also dieser Zwei-Ebenen-Multiplexität, die wir da haben, dann spätestens wird es sehr spannend. Dann kann man nämlich zum Beispiel Forschungen wie die, die Bernd Kleimann über Hochschulpräsidenten und Leitungen und deren Entscheidungspraktiken gemacht hat, damit verknüpfen, wie individuelle Forscher über ihre Forschungslinien und Projekte entscheiden, und kann dann sehen, wie diese beiden Arten von Entscheidungen sozusagen, ob man will oder nicht, miteinander verknüpft werden, intendiert oder nicht intendiert, und was dabei herauskommen kann. Und oftmals eben etwas, was keine von beiden Seiten unbedingt zufriedenstellt.
Uwe Schimank in unserer ersten Folge zum Podcast zum multiplen Wettbewerb im Hochschulsystem. Herr Schimank, haben Sie ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Und damit sage ich auf Wiedersehen und bis zur nächsten Folge des Podcasts zum Wohle aller, multipler Wettbewerb im Hochschulsystem, der Podcast zur Arbeit der DFG-Forschungsgruppe. Machen Sie es gut.